Ja, wir dürfen dich anbeten, weil du der einzig lebendige Gott bist, der Herr über Himmel und Erde, über alles Geschaffene und über die sichtbare und die unsichtbare Welt, der Herr auch über Corona und seine Herausforderungen. Wir danken dir, dass am Ende nicht das Ende kommt, sondern die Vollendung bei dir in der Herrlichkeit, dass wir auf dich als den wiederkommenden Herrn zuleben dürfen. Stärke uns auch in dieser Gewissheit heute und lass uns dann mutig und demütig hinausgehen in unsere Wohnungen und Häuser, in die Aufgaben, die im Laufe der Woche auf uns warten. Amen. Es ist noch ein, neben dem Wochenplan ist ja noch dieses kleine Blatt auch hinten gelegen zum Mitnehmen. Wir brauchen es heute im Gottesdienst zweimal. Zum einen steht da auch der Predigtabschnitt drauf aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Ich möchte es gerne in der Übersetzung von diesem DIN A5 Blatt lesen, weil es für mich ein bisschen mehr dem Inhalt entspricht, wie die Luther-Übersetzung, die auf dem Wochenplan steht. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Ihr habt es aber nicht nötig, Brüder, dass euch irgendetwas geschrieben wird über die Zeiten und Daten, zu denen das geschehen wird. Denn ihr selbst wisst, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, alles ist so friedlich und sicher, dann wird die Zerstörung plötzlich über sie kommen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau kommen, und es gibt keinen Weg, auf dem sie entkommen können. Ihr aber, Brüder, seid nicht im Finstern, sodass der Tag euch überraschen könnte wie ein Dieb, denn ihr alle gehört zum Licht, gehört zum Tag. Wir gehören nicht zur Nacht oder zur Finsternis, deshalb lasst uns nicht schlafen, wie die übrigen tun, im Gegenteil, lasst uns wach und nüchtern bleiben. Menschen, die schlafen, schlafen bei Nacht, und Menschen, die sich betrinken, betrinken sich bei Nacht. Da wir aber zum Tag gehören, lasst uns nüchtern bleiben und Vertrauen und Liebe anlegen, als Brustpanzer und die Hoffnung, erlöst zu werden, als Helm. Denn Gott hat nicht vorgesehen, dass wir seinen Zorn erleben, sondern dass wir die Erlösung gewinnen durch unseren Herrn Jeshua, den Messias. Das Thema der Wiederkunft, liebe Gemeinde, gehört zum Grundbestand des christlichen Glaubens. Jedes Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, reden wir von der Wiederkunft Jesu. Von dort, also aus der Ewigkeit, wird er kommen, Jesus Christus, zu richten die Lebenden und die Toten. Das war den ersten Christen so wichtig, dass sie es ins Glaubensbekenntnis mit eingefügt haben. Aber diese Tatsache der Wiederkunft Jesu ist sehr angefochten. Es gibt viele Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen, weil das vielleicht auch unbequem ist, weil es so der eigenen Lebensüberzeugung widerspricht. Das war schon damals zur Zeit der Thessalonicher so, ist heute aus meiner Sicht auch nicht viel anders. Damals war nicht die Gefahr, dass die Christen gemeint haben, die Wiederkunft findet gar nicht statt. Davon gingen sie schon aus. Aber die Herausforderung war, wann das geschehen wird. Am Anfang war noch diese Gewissheit ganz lebendig, dass diese Wiederkunft wirklich ganz schnell bevorsteht. Und dann, nachdem 10 oder 20 Jahre vergangen waren, seit der Auffahrt Jesu, also an Christi Himmelfahrt, und Jesus immer noch nicht zurückgekommen war, da hat sich dann so langsam so dieser Gedanke eingeschlichen, ja, es scheint doch nicht ganz so schnell zu gehen, wie wir das vielleicht gehört haben oder wie uns das gesagt wurde, wie uns das mitgeteilt wurde. Wir können uns jetzt ein bisschen zur Ruhe setzen, wir können uns mit anderen Themen beschäftigen, wir können uns auch ein bisschen unserer Umwelt angleichen. Denn in der Umwelt der damaligen Zeit gab es ganz viel. Das war ja Griechenland, Thessaloniki gibt es ja heute noch, zweitgrößte Stadt von Griechenland, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat. Da war griechisches Denken sozusagen vor der Haustüre vertreten. Und die Griechen, die hatten ganz viele Götter, die hatten ja auch einen Gott des Weins, zum Beispiel den Bacchus. Und immer wenn sie gebechert haben, haben sie das natürlich auf das Wohl des Gottes Bacchus hingemacht. Denn wenn man aus religiösen Gründen Wein trinkt, ist es ja was anderes, als wenn man aus nicht religiösen Gründen Wein trinkt. Deswegen ist damals immer der Gott Bacchus bemüht worden, wenn die Thessaloniker so lebensfröhlich, wie die Menschen ja dort sind im Mittelmeerbereich, wie die dann mal so ihre Feste gefeiert haben. Und wenn die dann gebechert haben, dann haben sie manchmal so ein bisschen auch so ihre Witze gerissen über diese Christen da, die sich da so ganz enthalten haben, die teilweise ja nur noch ganz wenig Wein getrunken haben, beim Abendmahl zum Beispiel, aber sich nicht mehr betrunken haben und dann noch über diese Christen, die da an einen so völlig komischen Gott glauben. An einen, der an einem Kreuz hingehängt wurde. Das ist für einen Griechen, der wirklich in dem griechischen Denken der damaligen Zeit zu Hause war, völlig undenkbar. Das gibt's nicht. Gott lässt sich nicht an ein Kreuz hinhängen. Das ist Schande. Das ist ja bis heute im Islam genau dieselbe Überzeugung. Schande. Und Gott nimmt keine Schande auf sich. Er ist ein herrlicher Gott, ein großer, ein unnahbarer Gott, aber kein Gott, der in die Schande des Menschen hineingeht. Und deswegen war das auch für einen Griechen völlig undenkbar, dass ein Gott jemals überhaupt auf die Erde kommt. Schon das erste Mal war er völlig undenkbar gewesen. Und das zweite Mal schon gleich ganz. Niemals hätte ein gebildeter Grieche dem zustimmen können, dass es eine Wiederkunft Jesu Christi geben wird. Und deswegen war das auch die Herausforderung damals, als die Christen angefangen haben, mitten in diese griechisch geprägte Welt hinein genau das zu sagen. Ja, zum einen, dass er ja schon mal gekommen ist, und die haben dann ja auch angefangen, ihr Geburtsfest zu feiern, dass er am Kreuz sich hat hinnageln lassen, damit wir frei werden von aller Last und aller Schuld. Deswegen haben sie ja angefangen, Karfreitag zu feiern. Dass er aber nicht im Tod geblieben ist, deswegen haben sie angefangen, Ostern zu feiern. Das sind alles Feste, die gab es damals im jüdischen Bereich natürlich, aber nicht im griechisch geprägten. Und deswegen ist er ja auch in die unsichtbare Welt wieder zurückgekehrt, weil er viel größer ist als diese sichtbare Welt. Deswegen haben sie angefangen, Himmelfahrt zu feiern. Aber er ist ja wieder zurückgekommen im Heiligen Geist. Deswegen haben sie angefangen, Pfingsten zu feiern. Und dann haben sie auch noch gesagt, ja, er wird nochmal kommen. Also das dritte Mal. Einmal als Baby, zum zweiten Mal im Heiligen Geist und am Ende als Herr der Herren sichtbar für die ganze Welt. Wenn das Schofarhorn geblasen wird, dann wird Christus sichtbar wiederkommen. Das ist im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 behandelt. Und es ist auch hier wichtig, diese Bibelabschnitte immer im Zusammenhang anzuschauen. Die sind nicht einfach so rausgeschnitten. Die haben den Brief komplett gelesen. Müssten wir eigentlich auch machen. Dann würden wir es verstehen, um was es hier eigentlich geht. Was hier für Herausforderungen auch da waren damals. Und weshalb das für die Christen wirklich schwierig war, als nach 10 oder 15 Jahren, das sind ja für uns ganz kleine Zeitbegriffe, aber als nach 15 Jahren Jesus immer noch nicht wiedergekommen ist. Und nach 20 und nach 25 Jahren immer noch nicht. Wir lächeln heute drüber, weil wir schon seit 2000 Jahren warten, aber für die Leute damals waren 10, 15, 20 Jahre schon eine ziemlich lange Zeit. Und so hat sich dann auch in der Gemeinde in Thessaloniki das ein bisschen eingeschlichen. Ja, ob wir da einen Becher Wein mehr trinken, das spielt jetzt keine so ganz große Rolle. Und ob wir noch zur Arbeit gehen oder dann doch lieber schlafen gehen, die Zeit verpennen, das ist eigentlich auch nicht mehr ganz so wichtig, weil Jesus wird ja so und so nicht so schnell wiederkommen. Das waren die Herausforderungen damals. Deshalb, dass damals schon nicht so ganz selbstverständlich war, vielleicht vom Kopf her natürlich schon, ja, jeder hat damals Ja gesagt, ja, aber so das Herz, so vom Herzen war die Erfüllung nicht da gewesen im Blick auf dieses wichtige Datum, dass Jesus wiederkommen wird am Tag des Herrn. Und ich denke, wir sind heute nicht ganz so weit weg davon. Es braucht nur jeder in seiner Umgebung, bei seinen Nachbarn, in seinem Hobbyverein, an der Arbeitsstelle mal eine kleine Meinungsumfrage machen. Gehst du davon aus, dass es einmal am Ende der Zeiten, dass da Jesus wiederkommt, dass nicht irgendeine Atomkatastrophe das Ende dieser Welt setzt, sondern dass es Gott selber, Gott, der Herr über Zeit und über die Ewigkeit, dass er selber das Ende dieser Welt setzt. Fragen Sie mal, fragt mal bitte morgen, auch an der Uni oder in der Schule, wenn die Schule morgen wieder beginnt. Fragt mal, fragt auch mal den Religionslehrer bitte, was er denn dazu zu sagen hat. Oder die Dozenten an der Universität, auch in der theologischen Fakultät. Weil ich habe den Eindruck, das ist so ganz still und klammheimlich einfach verschwunden, hat sich verdunstet. Diese Tatsache, die ja in der Bibel zigmal beschrieben ist, dass Jesus am Ende der Zeiten wiederkommen wird, dass kein Mensch das Ende dieser Welt in seiner Hand hat. Aber es ist herausgefordert und ich habe drei Herausforderungen hier mal aufgeschrieben. Zum einen Wahlen. Ich sage nichts gegen Wahlen. Wahlen ist demokratisch, es ist wunderbar, dass wir wählen können. Aber wenn ich sehe, wie viele Stunden in unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das heißt, der wird ja von unseren Geldern bezahlt, auch von den Geldern der Christen bezahlt, wie viele Stunden da an Wahlsendungen gesendet wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, mindestens 6 Stunden ununterbrochen nur Wahlsendungen aus Amerika. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, da kommt der neue Heiland bei dieser Wahl raus. Und dann lösen sich alle Probleme plötzlich wie in nichts auf. Und das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass nur noch im Evangeliumsrundfunk, da ist auch der Uwe Heimowski interviewt worden, das ist der Politikbeauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz bei der Bundesregierung in Berlin, der hat auch nochmal was anderes gesagt. Aber das kann nicht sein, dass das nur noch im Evangeliumsrundfunk zu hören ist. Und alle anderen Rundfunksender, die auch von meinem Geld finanziert werden, da ist davon überhaupt nicht mehr die Rede. Das ist ein Skandal in unserer Medienlandschaft. Und wir schweigen, obwohl unser Geld da drin mithängt. Die andere Herausforderung ist der Terror. Dieser Terror erzeugt Angst. Was ja auch nachvollziehbar ist, es ist jetzt keine moralische Bewertung. Wenn in Wien da ist ja auch eine Deutsche mit getötet worden, wenn in Nizza wieder was passiert, wenn in Dresden 2 Menschen umgebracht werden. Und in München gab es ja auch schon Terroranschläge, auch schon zu meiner Zeit, als ich hier war. Das erzeugt Angst, aber wo sind die Menschen, die sagen, das ist nicht das letzte Wort? Wir müssen durch Herausforderungen durch, davon spricht natürlich die Heilige Schrift. Verfolgungen, Ängste, Nöte, Kriege, Erdbeben, es ist alles genannt. Aber das ist nicht das Ende. Das ist die Durchgangsstation. Und es ist gut, wenn wir diesen Blick uns nicht von dieser Angst fesseln lassen und uns auch da nicht zu sehr damit beschäftigen. Es ist wichtig, diese Informationen zu haben, mal einen Artikel zu lesen oder mal eine Rundfunksendung oder Fernsehsendung anzuschauen. Aber diese Bilder, die ich dann sehe oder das, was ich lese, das prägt sich an meine Seele ein. Und je mehr ich davon mitbekomme, umso mehr wird meine Seele belastet von diesen negativen Dingen, die um uns herum geschehen. Und die dritte Herausforderung, Corona, ich weiß, es ist mit K geschrieben, aber die lateinischen Begriffe kann man auch mit K schreiben im Deutschen. Corona, das ist auch so eine Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Gehen wir auch in Zeiten von Corona davon aus, dass Gott selber unser Leben in seiner Hand hat? Und dass niemand und nichts und kein Virus dieses Leben verkürzen kann, so wie es im Willen Gottes beschlossen ist. Matthäus Kapitel 6, Ein Vers, der sich wirklich lohnt, sich da mal Gedanken zu machen in Corona-Zeiten. Obwohl das Wort Corona natürlich nicht vorkommt, aber der Inhalt ist wichtig. Matthäus Kapitel 6, Vers 27, da hat Jesus gesagt, wer ist unter euch, der seiner Lebenslänge eine Spanne, das Spanne ist relativ klein, eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Ein Wort für die Corona-Zeiten und für unseren Umgang mit Corona in unseren christlichen Gemeinden. Matthäus Kapitel 6, Vers 27, weil ich habe manchmal den Eindruck, auch mitten in unserer Gemeinde, dass solche Worte schlichtweg in Vergessenheit geraten sind, dass die gar nicht mehr vorhanden sind, dass die Sorgen genauso im christlichen Bereich um sich greifen wie im nicht-christlichen Bereich und dass die sozialen Einschränkungen im christlichen Bereich genauso vorhanden sind wie im nicht-christlichen Bereich. Und das kann es eigentlich nicht sein. Wenn noch nicht mal wir als christliche Gemeinde hier einen anderen Weg gehen, wer soll denn dann noch überhaupt noch eine Hoffnung für diese Welt haben? Ich sage damit jetzt nichts gegen Sorglosigkeit. Ich war letzten Sonntag nicht bei dieser Demo auf der Theresienwiese, obwohl da zwei Kollegen anwesend waren. Ich gehe da nicht hin, auch aus Überzeugung. Aber ich stimme auch nicht in das andere Lied ein. Und ich habe da wirklich auch schon persönlich, ja wirklich für mich auch erschreckende Erlebnisse gehabt. Denk mal nur, ist einfach nur mal ein Beispiel, Besuch bei einem Ehepaar, beide sind über 80, die regelmäßig besucht, an bestimmten Anlässen, und die haben sich immer gefreut und haben mich reingebeten, wohnen in einem relativ großen Haus mit einem schönen Garten. Wir haben uns immer schön unterhalten und die haben sich für Israel interessiert. Also es war alles wunderbar. Vor ein paar Wochen habe ich wieder geklingelt. Dann kam die Frau raus und kam dann zum Gartentor und hat gesagt, es tut mir leid, ich kann sie jetzt nicht mehr reinbitten. Unser Sohn hat uns nämlich Kontaktverbot erteilt. Ich habe gemerkt, dass ihr das ziemlich unangenehm war. Was soll ich machen? Ich musste es natürlich akzeptieren. Ich fand es persönlich sehr schade. Und als ich mich dann auf das Fahrrad geschwungen habe und weitergefahren bin, habe ich schon gemerkt, wie so heiliger Zorn in mir hochgekommen ist. Weil ich mir dachte, das kann es doch nicht sein. Diese Leute, die brauchen keine Kontaktbeschränkung. Die bräuchten eine Beschränkung von ihrem Sohn. Der müsste sich mal raushalten. Das sind doch keine unmündigen Datterkreise, denen ich vorschreiben kann, mit wem sie reden und nicht reden können. Das sind Leute, in dem Fall sogar Akademiker, die ihr ganzes Leben lang geistig fit waren und Großartiges getan haben. Und jetzt, am Ende ihres Lebens, wird ihnen vorgeschrieben, dass sie keinen Besuch mehr empfangen dürfen. In welcher Welt leben wir denn eigentlich? Das hat mit dem vierten Gebot überhaupt nichts zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Das ist Verachtung der altgewordenen Eltern. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, aber so kommt es mir wirklich vor. Und ich frage mich manchmal, wie alt müssen Menschen eigentlich werden, bis sie endlich zu Jesus dürfen? Das haben wir doch nicht in der Hand. Und ich kann nur herzlich bitten, dass wir uns durch Corona und durch diese Hysterie, die um sich greift, nicht hier auch noch beschränken lassen. Unser Leben liegt nicht zuerst in der Hand von Menschen und auch nicht in der Hand von Ärzten. So wichtig dieser Dienst ist, aber das ist nur die eine Seite. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich vor kurzem ein Buch gefunden habe, wo ein Arzt, nicht ein Theologe, fast dasselbe schreibt. Ich habe das mitgebracht, ich lege das hinten aus, kann jeder nachher mal gerne nachschauen. Günter Löwitt, das ist ein österreichischer Arzt, das Buch Sehnsucht, Unsterblichkeit, wie die Medizin zur neuen Religion der Menschen wird. Wie gesagt, das ist ein Arzt, der das selber schreibt. Und er schreibt in diesem Buch ausdrücklich, dieser Text handelt nicht von Patienten, nicht von Angehörigen, von Pflegeberufen und nicht von der Ärzteschaft, die sich Tag für Tag und Nacht für Nacht Heilung und die Linderung von Leid zum Ziel setzen. Also nicht dieses ganz normale medizinische, darum geht's gar nicht, sondern es geht um die Ideologie, die inzwischen damit verbunden ist. Und das sagt er, vom Vorgang der Zeugung bis zum Tod des Individuums hat sich ein ausuferndes Gesundheitssystem tief in das gesellschaftliche Selbstverständnis eingegraben. Früher hat man gesagt, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Heute, und das ist Zitat aus diesem Buch, heute kommt eine Flut an Untersuchungen, ärztlichen Behandlungen und Impfungen, begleitet uns von der Zeugung bis zum Tod. Also, wie gesagt, ich kann jedem nur, wer Interesse hat, einfach mal da reinschauen, das mal wirklich mit wachem Geist lesen. Ich bin dankbar, dass ein Arzt mal auch den Mut hatte, das über seinen eigenen Berufszweig zu schreiben. Denn für mich hat nüchtern, und das ist ja das, worum es hier bei Paulus geht, für mich hat nüchtern sehr viel damit zu tun, dass ich das schon dankbar annehme. Und wir leben ja in einem Gesundheitssystem, das mit zu den besten in Deutschland, in der ganzen Welt gehört. Und aufgrund der Krankenversicherung können sich ja auch Leute, die weniger verdienen, trotzdem das leisten, weil das die Beiträge ja nach der Gehalts- und Lohnhöhe gestaffelt sind. Wer wenig verdient, muss wenig Beiträge zahlen. Wer viel verdient, bezahlt eben mehr. Das ist eine geniale Erfindung. Aber alles, was gut ist, besteht eben auch in der Gefahr, dass es eben ausufert und dass der ursprüngliche Zweck einfach verloren geht. Nämlich, das Gesundheitssystem ist erfunden worden, um den Menschen zu dienen und nicht um ihn zu knechten. Und es kann kein Religionsersatz sein, kein Gottesersatz sein. Die beste Medizin nicht. Und das ist Nüchternheit im biblischen Sinn. Dankbar annehmen, aber nicht vergöttern. Noch ein paar andere Beispiele zum Thema nüchtern jetzt aus unserer Zeit. Umgang mit der Zeit. Wie viel Zeit gewähre ich Gott in meinem Zeitablauf? Was ist mir wichtig? Woran denke ich, wenn ich als erstes aufwache, bevor ich den Kaffee oder den Tee trinke? Höre ich zuerst die Nachrichten oder lese ich zuerst das Wort Gottes? Und es gibt hier auch ermutigende Beispiele. Am Freitagvormittag waren 7 Personen in der Matthäuskirche um 9 Uhr früh. 7 Personen der Evangelischen Allianz hier in München. 7 Gemeindeleiter. Die haben sich im Altarbereich aufgestellt und haben leider nicht Hebräisch gelernt, das hätte ich noch gut gefunden. Sie haben aber immerhin haben sie gebetet, das ist ja das Zweitbeste nach dem Hebräisch lernen. Also sie haben gebetet. 7 Verantwortliche von christlichen Gemeinden hier in München. Und der Leiter, der Peter Soltau, der ja Anfang des Jahres auch hier mal die Predigt gehalten hat zu Beginn der diesjährigen Allianz-Gebetswoche, hat ganz bewusst dazu eingeladen und hat gesagt, das ist das Beste, was wir für uns und für unsere Stadt gerade jetzt in dieser Zeit tun können, uns die Zeit zum Gebet zu nehmen. Gott um seine Weisheit zu bitten, auch wo wir an unsere eigenen Grenzen stoßen. Und dass er unsere Stadt segnet, denn an Gottes Segen ist immer noch alles gelegen. Da kann man dann auch für Ärzte beten, natürlich völlig klar. Und die Unikliniken stehen ja um die Matthäuskirche herum. Da kommt man ja dran vorbei, wenn man mit dem Fahrrad hinfährt. Dass das wichtige Gebetsanliegen sind. Dass auch die Psychologen ins Gebet genommen werden. Dass sie Weisheit haben im Umgang mit den Menschen, die jetzt durch Corona auch in Angstsituationen geraten sind. Oder in existenzielle Nöte. Dafür haben wir das Gebet. Das ist unsere Macht, die uns Gott zur Verfügung stellt. Und die Nüchternheit, von der Paulus hier redet, heißt, dass wir uns die Zeit dazu nehmen, dass wir sie ganz bewusst einplanen. Denn wenn ich sie nicht einplane, dann verrinnt meine Zeit automatisch. Und auch, dass ich wirklich Gott sein lasse. Das heißt, erstes Gebot, Martin Luthers Auslegung, Gott über alle Dinge, auch über die Corona-Dinge, fürchten, ehren und, danke, vertrauen.
Und das kann ich ja am besten, indem ich wirklich Gott Gott sein lasse und ihn verehre, ihn anbete. Und ich bin so dankbar, dass ich in einer Gemeinde sein kann, wo das geschieht. Als ich 2015 hierher kam, war von Corona keine Rede. Da lief alles einen ganz normalen Weg. Und wir haben manche Herausforderungen durchstehen müssen, auch im Jahr danach. Das war ja noch relativ leicht zu handeln, 2016. Viel schwieriger und viel komplexer sind die Situationen jetzt. Jetzt sind wir persönlich viel mehr herausgefordert, weil um uns herum alles sich nur noch um dieses eine Thema dreht. Und in diese Situation hinein, nicht blauäugig, aber voller Vertrauen, die Macht Gottes anzubeten und zu verherrlichen, das ist das Beste, das Größte, das Großartigste, was wir als christliche Gemeinde tun können. Und das ist ja auch schön, dass das in unseren Gottesdiensten diesen Raum hat, dass hier Gott verehrt wird. Aber ich bin auch so dankbar, dass ich neben einem Gemeindehaus wohnen kann, wo das nicht nur an einem Sonntag erfahrbar ist. Am Donnerstag war ich im Gemeindehaus. Was habe ich gehört? Neben meinen eigenen dürren Worten, die ich da gesprochen habe. Ich habe Loblieder gehört auf diesen großartigen Gott. Einen Tag später war ich schon wieder im Gemeindehaus. Das ist mein Zweitwohnsitz geworden. Und was habe ich da drin gehört? Neben den Worten Loblieder auf den lebendigen Gott. Und gestern, ich bin ja so dankbar, dass ich neben einer Kirche wohne, wo der Schall nach außen dringt, durch diese umgedrehte Ziegelbauweise. Was habe ich da gehört, als ich in meiner Wohnung war und noch gerungen habe um diese Predigt von heute? Loblieder auf den lebendigen Gott. Und was höre ich heute? Trotz meiner Predigt? Loblieder auf den lebendigen Gott. Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Was bin ich, und das meine ich jetzt ehrlich, nicht ironisch, was bin ich für ein reich gesegneter Mensch, dass sich Leute aufmachen, um hier in unserer Gemeinde Gott Gott sein zu lassen. Ihn als lebendigen, ewigen, fantastischen und menschenbezogenen Gott zu loben und zu preisen. Das dritte und letzte Beispiel von Nüchternheit, das sind unsere Kasualien. Die haben wir schon immer gehabt. Ich weiß, seitdem ich Pfarrer bin, hatte ich immer mit Kasualien zu tun, mit Taufen, mit Trauungen und mit Beerdigungen. Und ich bin so dankbar, dass das auch heute immer noch der Fall sein darf. Und das ist nicht selbstverständlich. Immer wenn wir eine Pfarrkonferenz haben in unserem Dekanat München-West, wir unterhalten uns über die Kasualien und wie schwierig das jetzt geworden ist, ja, wie viele Taufen abgesagt wurden in diesem Jahr, wie die Konfirmationen verschoben wurden, dass es kaum mehr Trauungen gibt, weil sich kaum einer mehr traut, sich trauen zu lassen, weil ja Corona da ist. Und wie selbst durch die Bestattungen am Friedhof gnadenlos zusammengestrichen wird und wir manchmal nur noch 10 Minuten in der Friedhofshalle zur Verfügung haben. Und das ist leider alles nicht ironisch, das ist Tatsache hier in München momentan. Umso wichtiger, umso schöner, umso ermutigender ist es für mich, dass es eben Menschen gibt, die hier ganz bewusst einen anderen Weg gehen, die sagen, jawohl, auch in Corona-Zeiten lassen wir unser Kind taufen. Und eines dieser Beispiele steht ja auf dem Wochenplan, da beten wir nachher noch dafür. Und auch, dass es immer noch Bestattungen gibt und das ist wirklich leider nicht mehr selbstverständlich. Ich habe gestern ein Trauergespräch in Neuaubing gehabt für eine Bestattung, die jetzt in ein paar Tagen in Pasing sein wird am Friedhof. Und diese Frau, die dann mir gegenüber saß, die ich nicht gekannt habe, die hat mir gesagt, sie haben sich wirklich überlegt, ob sie diese Bestattung absagen sollen. Und ich habe sie dann ein bisschen verwundert angeschaut. Und sie hat mir dann die Antwort gegeben, weil es sein kann, dass sie nur zu zweit sind. Bei dieser Bestattung, nämlich sie und ihr Mann. Die Verstorbene, der Ehemann ist schon tot, sie hatten keine Kinder. Die zwei Schwestern von der Verstorbenen, die es noch gibt, da gab es keine Rückmeldung, obwohl die eine in München wohnt. Sie wissen nicht, ob sie überhaupt kommen als Schwestern von der Verstorbenen. Und die paar Freundinnen, die es noch in diesem Alter gibt, die haben gesagt, wir kommen nicht, weil wir wegen Corona Angst haben, dass wir infiziert werden. Das ist Realität, gestern Nachmittag in Neuaubing erfahren. Das ist nicht mehr selbstverständlich, leider, dass noch eine christliche Bestattung auf unseren Friedhöfen in München und nicht nur in München stattfindet, weil diese Angst vor Corona alles vergiftet. Und auch das Thema Trauung. Wer traut sich denn heute noch, eine Trauung durchzuführen? Und ich bin so dankbar, dass da auf diesem Wochenplan heute auch eine draufsteht. Und der da geheiratet hat, den kennen ja einige, weil es der Schulleiter des Lukas-Gymnasiums ist. Und der war jetzt aber genau in dieser Frage, die natürlich alle Menschen momentan beschäftigt. Ja, wie können wir denn jetzt eine Trauung durchführen, wenn eine Beschränkung auf 5 Personen oder 2 Haushalte durchzuführen ist? Da können doch keine 80 bis 100 Leute zu einer Trauung kommen. Und das ist ja auch so. Auf der anderen Seite wollte er trotzdem heiraten, vor allem jetzt in den Herbstferien, weil er ja Schulleiter ist und jetzt wenigstens ein paar Tage Zeit hatte, um diese Trauung auch vorzubereiten und jetzt noch 2 Tage Zeit hat mit seiner Frau, bevor morgen die Schule auch im Lukas-Gymnasium wieder beginnt. Also kamen sie auf die jetzt aus meiner Sicht geniale Idee, wir führen die Trauung bei uns im Wohnzimmer durch. Denn da war genau Platz für 5 Leute. Plus Pfarrer, der hat aber nicht gezählt, das ist auch egal, der zählt ja auch nicht, spielt auch keine Rolle, aber 5 Leute waren da. Und dann haben die gefragt, ob ich denn bereit wäre, unter dieser Voraussetzung eine Trauung durchzuführen. Ich habe gesagt, selbstverständlich, ich finde das genial, dass sich endlich mal wieder Leute trauen, sich zu trauen. Und dass ihnen der Segen Gottes wichtig ist, dass es nicht nur am Standesamt stattfindet. Und so bin ich halt am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad, das ist eine schöne Strecke so, immer Fahrradwege, nach Geisenbrunn gefahren. Und da war alles wunderbar hergerichtet. So ein kleiner Altar, so ein Tisch, ja, mit Kerzen und eine Kniebank, die er noch vom Dachboden runtergeholt hat, die er irgendwann mal da sich besorgt hat. Ja, dann haben wir noch das Abendmahl gefeiert, was ich wunderbar fand. Auch mit Einzelkelchen natürlich, ja, und mit Hostien, mit Einzelhostien. Und es war ein genialer Traugottesdienst, der eine gute Stunde gedauert hat. Mit 5 Personen. Der Bräutigam, die Braut, seine Mutter und die Trauzeugen. Von der Braut selber konnte leider niemand kommen, weil sie aus Georgien stammt und der Vater in Georgien und die Mutter in Italien momentan ist und wegen Corona halt nicht nach Deutschland können. Aber es war eine Trauung und die waren so von Herzen dankbar, dass wir das in dieser Weise durchführen konnten. Das hat was mit Nüchternheit zu tun, dass wir flexibel sind, dass wir beweglich sind, dass wir dankbar sind für alle, die noch persönliche Kontakte überhaupt wollen. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass es auch diesen Besuchsdienst gibt. Überall wird von Kontaktbeschränkungen geredet. Nein, wir beschränken sie nicht, wir weiten sie aus. Weil das unser Auftrag ist. Weil Jesus gesagt hat, geht hin und nicht wartet, bis Corona vorbei ist, sondern geht hin. Gerade in Corona-Zeiten geht bitte hin. Und wenn jetzt mit dem neuen Gemeindebrief die neu zugezogenen Päckchen wieder ausgeteilt werden, haben wir wirklich die herzliche Bitte, dass diese neu zugezogenen Briefe nicht einfach in den Briefkasten geworfen werden, sondern dass wenigstens geklingelt wird. Und damit überhaupt mal ein persönlicher Kontakt da ist, denn wir merken das ganz stark, die meisten, die austreten, sind Leute, die sind die letzten Jahre neu zugezogen und haben eben keinen persönlichen Kontakt gefunden. Dieser Erstkontakt beim Austragen der neu zugezogenen Briefe, der kann ganz entscheidend sein. Deswegen sind ja mehrere auch da, die Gemeindebriefe austragen, die herzliche Bitte, bitte wirklich klingeln. Es muss ja, man muss nicht 2 Stunden Gespräche führen, aber wenigstens sich persönlich zeigen. Und wenn es nur 5 Minuten sind, das ist völlig egal. 5 Minuten können im Licht der Ewigkeit eine ganz wertvolle Zeit sein. Wenn dadurch jemand den Anschluss an eine christliche Gemeinde findet, weil er neu zugezogen ist, und die Briefe kriegen ja nur alle, die im letzten halben Jahr hier nach Leim neu zugezogen sind, 250 bis 300 Briefe werden es wieder sein. Und die merken dann, das ist eine Gemeinde, die geht auf die Menschen zu, die lässt sich nicht durch Corona lähmen. Die geht offensiv und im Vertrauen auf den lebendigen Gott damit um. Nüchternheit im biblischen Sinn. Gott segne uns in diesen nächsten Wochen mit dieser Nüchternheit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.